Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Am vergangenen Montag kam es in der Nähe von Oslo an einer Wasserstofftankstelle zu einer Explosion, vermutlich in einem Tank des Gases. Schwer verletzt wurde dabei niemand, aber zwei Hersteller von Wasserstoffautos liefern nun bis auf Weiteres in Norwegen keine Fahrzeuge mehr aus. Fachleute aus Deutschland haben trotzdem gerade empfohlen, diese Technologie im Straßenverkehr auszubauen. Warum? Das klären wir im Lauf der Sendung. Außerdem geht es bei uns um eine relativ junge Fischspezies und um künstliche Intelligenz beim Optiker. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Evolution braucht ihre Zeit. Bis eine neue Tier- oder Pflanzenart entsteht, gehen üblicherweise Millionen von Jahren ins Land. Es kann aber auch schneller gehen, einfach indem sich zwei Arten zusammentun, die nah miteinander verwandt sind und so eine neue Spezies bilden. Über solche Beispiele diskutieren Biologen zurzeit auf einer Tagung in Hamburg. Michael Lange berichtet über eine relativ junge Fischart, die Rheingroppe.
In einem Container in einem Innenhof der Universität Oldenburg steht ein Aquarium neben dem anderen. Darin zwischen Steinen und Tonscherben bewegen sich langsam etwa daumengroße Fische, sogenannte Groppen.
Das sind bodenlebende Fische, die haben so ein bisschen abgeflachten, breiten Körper, große Augen, ein breites Maul und sitzen dann am Gewässergrund, wo sie sich räuberisch von Kleintieren ernähren.
Vor über 20 Jahren wurde die Groppe zum Forschungsthema von Arne Nolte. Heute leitet er als Professor eine Arbeitsgruppe für ökologische Genomik an der Universität Oldenburg. Damals war einigen Fachleuten aufgefallen, dass Groppen, die eigentlich kaltes Wasser bevorzugen, plötzlich im warmen Wasser des Niederrheins auftraten.
Es war also das Phänomen, dass ein Fisch in einem Fluss auftauchte, wo er gar nicht hingehört, weil die Groppe galt bis dahin als Charakterart von kalten Forellenbächen. Und der Rhein ist alles andere als ein kalter Forellenbach.
Inzwischen kennt Arne Nolte die Ursache für die überraschende Beobachtung. Die Groppen im Rhein sind Hybride, Mischlinge aus zwei unterschiedlichen Groppenspezies. Beide Ursprungsarten leben im Kaltwasser. Die eine stammt aus den Zuflüssen der Schelde in Belgien, die andere aus rechtsrheinischen Flüssen in Deutschland. Die beiden Spezies trafen vermutlich aufeinander, nachdem vor etwa 200 Jahren Kanäle gebaut wurden. So entstand eine Verbindung zwischen Schelde und Rhein.
Das wirklich Spannende an diesem Muster ist, dass es jetzt nicht einfach nur zu einer Vermischung von diesen verschiedenen Groppenarten kam, sondern dass die Mischlinge nicht erfolgreich sind in den Lebensräumen, wo die Elternarten leben, nämlich in den Bachläufen, sondern diese Hybride oder Mischlinge haben sich ausgebreitet in großen Flüssen wie dem Rhein oder auch dem Eiselmeer, was ja an den Rhein angeschlossen ist, und sind jetzt ökologisch erfolgreich in Bereichen, wo die Elternarten nicht leben können.
Äußerlich sind die Hybride und damit auch die neue Spezies, die Rheingroppe, kaum von den Ursprungsarten zu unterscheiden. Aber ihre Erbanlagen sind eine einzigartige Mischung aus zwei Arten. So kann Neues entstehen, erläutert Arne Nolte.
Wir gehen nämlich davon aus, dass durch die Hybridisierung genetische Merkmale von verschiedenen Linien neu kombiniert werden und dass diese neuen Merkmale dann vielleicht der Schlüssel dafür sind, dass die entstehenden Hybridlinien sich an veränderte Umwelten anpassen können.
Die Unterschiede der neuen Art zu den Elternarten liegen im Stoffwechsel. Der hat sich in gerade einmal 200 Jahren an das Leben im Rhein angepasst, an höhere Wassertemperaturen, nährstoffreiches Wasser und an die Belastung mit Schadstoffen. Durch Untersuchungen des Erbguts der Fische will Arne Nolte nun herausfinden, wie die Groppen diese Anpassung so schnell schaffen konnten.
Da die Hybride ja relativ jung sind, nur ein paar hundert Generationen, haben sie keine neuen Gene entwickelt, die bei den Eltern nicht vorhanden sind. Die Unterschiede müssen also darin liegen, wie die Erbinformation ausgelesen wird, welches Gen wann angeschaltet wird und wie doll es angeschaltet wird, um dann seine Wirkung im Organismus zu entfalten. Darin liegen die Unterschiede.
Die Grundlage für das Leben der Groppen im Rhein war bereits in den Elternarten vorhanden. Durch die Vermischung und die Herausforderung des Lebens in der neuen ökologischen Nische kamen sie zur Entfaltung. Arne Nolte sieht darin keinesfalls eine biologische Kuriosität, sondern einen wichtigen Mechanismus der Evolution.
Wir gehen davon aus, dass Hybridisierung vielleicht viel weiter verbreitet ist, als man das bisher vermutet. Und das liegt daran, dass man einfach noch nicht ausreichend nachgeschaut hat in vielen Systemen.
Möglicherweise leben viele neue Arten um uns herum, ohne dass wir es bemerken. Sie müssen mit den Umweltveränderungen klarkommen, die der Mensch verursacht hat. Und manchmal schaffen sie es auch.
Eine neue Fischart entstanden durch den Bau von Kanälen. Ein Beitrag von Michael Lange war das. Elektrofahrzeuge könnten dabei helfen, den Ausstoß des Klimagases CO2 zu senken. Der Strom, der sie antreibt, wird üblicherweise in Lithium-Ionen-Akkus gespeichert, in Batterien. Aber die Fahrzeuge könnten auch eine andere Energiequelle nutzen, nämlich Brennstoffzellen. In ihnen reagiert Sauerstoff aus der Luft mit Wasserstoff. Und zwar so, dass die Energie in Form von Strom freigesetzt wird. Eine gemeinsame Studie des VDI und VDE kritisiert nun, dass sich die Diskussion in Deutschland zu sehr auf die Batteriefahrzeuge konzentriere. Die Brennstoffzellentechnologie werde vernachlässigt. An dem Papier beteiligt war Angelika Heinzel, Professorin an der Universität Duisburg-Essen. Von ihr wollte ich wissen, wo sie den größten Vorteil der Wasserstofftechnologie im Straßenverkehr sieht.
Der Vorteil von Brennstoffzellenfahrzeugen ist die Dimensionierung von dem Wasserstofftank, der den Energieinhalt des Systems darstellt. Den kann ich so groß wählen, dass ich mit dem Brennstoffzellenfahrzeug heute schon eine gute Reichweite erzielen kann. Also Stand der Technik ist 500, 600, vielleicht auch bis 700 Kilometer Reichweite, so wie wir das also von heutigen Fahrzeugen gewohnt sind.
In der Diskussion um Batteriefahrzeuge spielt die Verfügbarkeit der Rohstoffe eine wichtige Rolle. Das Lithium selbst für die Akkus, aber auch Kobalt für das Elektrodenmaterial. Kobalt, das unter fragwürdigen Bedingungen gewonnen wird, vor allem im Kongo. Wie sieht es denn aus mit metallischen Rohstoffen hinsichtlich der Brennstoffzellen?
Ja, das ist natürlich immer ein wichtiges Thema, weil die Rohstoffe alle prinzipiell nicht unendlich verfügbar sind. Es ist dann eine Frage, wie viel muss man neu gewinnen und wie viel kann man recyceln. Und die mir bekannten Daten sagen aus, dass man bei ausreichendem Recycling eigentlich mit keiner Verknappung, globalen Verknappung der Rohstoffe rechnen muss. Das wichtigste Metall, was in Brennstoffzellen verwendet wird, ist das Edelmetall Platin. Und da müssen wir natürlich sehr auf die Menge schauen, die verbaut wird in so einem Brennstoffzellenstapel. Aber die Forschung hat in den letzten Jahren hier zu einer drastischen Reduzierung des Edelmetallgehaltes geführt, sodass wir gar nicht mehr so weit weg sind von dem Edelmetallgehalt in einem Abgasnachbehandlungssystem, wie es heute schon in Fahrzeugen verbaut wird. Und dann sollte es doch kein Problem sein, Brennstoffzellenfahrzeuge in ausreichender Anzahl auf die Straße zu bringen.
Ich kenne Brennstoffzellenbusse. Gibt es denn bestimmte Fahrzeugtypen, die sich für eine Batterie oder für einen Wasserstoffantrieb besser eignen?
Ja, Batteriefahrzeuge sind generell etwas effizienter unterwegs als Brennstoffzellenfahrzeuge, weil es halt das Laden und Entladen der Batterie mit einem hohen Wirkungsgrad möglich ist. Und darum, immer wenn die Reichweitenanforderung nicht so hoch ist, die Batterie nicht so groß sein muss, ist das Batteriefahrzeug eigentlich deutlich vorne. Aber immer wenn ich lange Reichweiten brauche oder kurze Tankzeiten unabdingbar sind, dann sehen wir schon den Brennstoffzellenantrieb als bessere Variante.
Ob wir jetzt über Elektrofahrzeuge mit Batterie oder mit Brennstoffzelle sprechen, in beiden Fällen muss ja eine Infrastruktur aufgebaut werden, also Ladesäulen oder Wasserstofftankstellen.
Richtig.
Dürfte es nicht schneller gehen, sich zunächst einmal um die Stromversorgung von Batteriefahrzeugen zu kümmern, also Ladestationen zu errichten?
Ja, das ist schon schneller gegangen, sagen wir mal so. Es sind schon relativ viele Ladesäulen entstanden und das ist ja auch gut so, weil die Batteriefahrzeuge ja häufiger und auch länger laden müssen. Das heißt, wir brauchen da eine umfassende Infrastruktur, um große Anzahlen von Batteriefahrzeugen bedienen zu können. Die Wasserstofftankstellen sind auch im Aufbau in Deutschland. Auch dank gezielter Förderung, muss man sagen, haben wir derzeit schon 70 Wasserstofftankstellen in Deutschland. Die sind im Wesentlichen auf großen Benzintankstellen hinzugebaut worden, sodass man hier das eigentlich ganz einfach realisieren kann, Wasserstofftankstellen eben zugänglich zu machen.
Aber sollten wir uns nicht wegen der hohen Kosten dieses Infrastrukturausbaus auf eine Technologie festlegen?
Das ist eigentlich nicht unsere Meinung. Es ist genau günstiger, wenn wir zwei Technologien haben, weil eine 100% Durchdringung mit Batteriefahrzeugen erstens wohl kaum möglich sein wird und dann eben auch extrem teuer wird. Weil ich so viele Schnellladesäulen brauche und mir so viel Gedanken machen muss über die Gleichzeitigkeit dieser Ladeprozesse, dass es eben doch schwierig werden könnte. Und da wir auch sehen, dass eben die Fahrzeuganforderungen eben für lange Strecken mit Wasserstoff besser zu bedienen sind, sehen wir schon, dass beides parallel benötigt werden wird und das auch kostengünstiger im Endeffekt sein wird.
Wie ist es denn um die Sicherheit der Brennstoffzelltechnologie bestellt? Jüngstes Beispiel, am Pfingstmontag ist es in Norwegen in der Nähe von Oslo zu einer Explosion gekommen in einer Wasserstofftankstelle. Die beiden anderen Tankstellen dieser Art hat die Betreiberfirma bis auf Weiteres geschlossen und zwei Hersteller von Wasserstoffautos haben ihre Lieferungen in Norwegen ausgesetzt. Spricht denn solch eine Explosionsgefahr nicht gegen diese Technologie im Straßenverkehr?
Die Nachricht habe ich natürlich auch gelesen. Leider sind noch keine Hintergründe oder Ursachen publiziert worden, sodass man dazu sehr wenig sagen kann. Natürlich sind Unfälle nie auszuschließen. Auch Unfälle mit Flüssiggas- oder Benzinautos hat es immer wieder gegeben und wird es auch immer wieder geben. Es ist nicht auszuschließen, dass was passiert, aber eigentlich potenziell ist die Gefahr, die von Wasserstofffahrzeugen ausgeht, gering. Und was bei dieser Tankstelle jetzt gewesen ist, das müssen wir erstmal erforschen und die Gründe kennenlernen, um dann reagieren und diskutieren zu können. Also Wasserstoff ist schon so lange Teil der deutschen Gesellschaft, wenn Sie bedenken, dass wir Industriewasserstoff seit Hunderten von Jahren hier im Ruhrgebiet durch Pipelines leiten. Da sind eigentlich die Techniken damit sicher umzugehen bekannt, was natürlich einen Unfall nie ausschließen kann.
Sagt Angelika Heinzel von der Universität Duisburg-Essen. Künstliche Intelligenz kann Medizinern wie etwa Radiologen oder Augenärzten die Arbeit erleichtern. Denn Algorithmen, die zum Beispiel Krankheiten der Lunge oder der Netzhaut besser erkennen als ausgewiesene Experten, die existieren bereits. Allerdings in der Praxis kommen diese Systeme hierzulande kaum zum Einsatz. Das könnte sich bald ändern, jedoch nicht beim Arzt, sondern beim Optiker. Piotr Heller hat sich erläutern lassen, worum es dabei geht.
Wir starten mit dem rechten Auge. Einmal bitte auf das grüne Kreuz ganz entspannt schauen. Das Kamerasystem kalibriert sich gerade und es geht los in 3, 2, 1.
Sven Köhler von der Firma Optovision macht Aufnahmen von der Netzhaut eines Testkunden. Dafür nutzt er eine spezielle Kamera, wie man sie aus der Augenarztpraxis kennt.
Wir nennen das Fundusbild, das ist das Bild oder die Aufnahme von dem Augenhintergrund. Und würde dann direkt weiter mit dem linken Auge machen.
Die Firma aus Langen stellt seit 40 Jahren Brillengläser her. Inzwischen sind es 3 Millionen pro Jahr. Damit will sie den Optikern aber nicht mehr nur Gläser liefern, sondern auch die Möglichkeit, die Kunden auf Augenkrankheiten zu untersuchen.
Wir testen hier auf Indizes für diabetische Retinopathie, für altersbedingte Makuladegeneration oder für Glaukom.
Das sind in Deutschland übrigens die Top 3 Ursachen für Erblindungen. Die Bedienung ist einfach. Das System sendet die Bilder an einen Server des dänischen Unternehmens RetinaLeis. Dort werden sie mit Algorithmen untersucht, welche mittels maschinellen Lernens darauf trainiert wurden, Anzeichen für die 3 Augenkrankheiten zu erkennen. Innerhalb von Sekunden erscheint auf dem Computerbildschirm das Ergebnis in Form eines Ampelsystems.
Bedeutet grün beispielsweise, es sind keinerlei Auffälligkeiten von dem Algorithmus gefunden worden oder Abweichungen zum Normalauge. Gelb würde bedeuten, hier sind eventuell einige Auffälligkeiten gefunden worden. Und rot würde bedeuten, das sind mehrere Auffälligkeiten.
Das System zeigt für den Testkunden gerade nur beim Glaukom eine gelbe Ampel an.
In diesem Fall jetzt ist es wichtig, dass man eine regelmäßige Kontrolle eines solchen Screenings durchführt. Und natürlich, das ist ganz, ganz wichtig, diese Art des Screenings ersetzt nicht den Augenarztbesuch.
Denn derzeit sind in Deutschland Augenärzte für eine solche Untersuchung zuständig. Sie schauen sich die Bilder der Netzhaut an und stellen Diagnosen. Die Frage ist also, wenn das Screening beim Augenoptiker den Besuch beim Augenarzt nicht ersetzt, wozu soll es dann überhaupt gut sein?
Wir versuchen damit eigentlich eine Schärfung des Gesundheitsbewusstseins haben, so wie wir es in vielen anderen Bereichen haben, Krebsvorsorge etc. Und damit kriegen wir halt mit solchen breiten Screenings natürlich einen Bekanntheitsgrad darüber. Das Thema wird mehr diskutiert. Der Augenoptiker kann darauf hinweisen, aber es ersetzt nicht die Diagnose, es ersetzt nicht den Augenarztbesuch, sondern es macht aufmerksam und es kann in der Fläche eine Abdeckung schaffen.
Erklärt der Geschäftsführer des Unternehmens Axel Kellersmann. Aber natürlich ist eine Einführung des Systems in großem Stil in Deutschland viel mehr als eine Image-Kampagne für Augenuntersuchungen. Es ist ein potenziell gutes Geschäft und vor allem ein erster Schritt, bei dem Ärzten gewisse Aufgaben von Algorithmen abgenommen werden. Was sagen die zu so etwas? Ludger Wollring ist Augenarzt und Pressesprecher des entsprechenden Berufsverbands.
Im Prinzip ist das ein guter Ansatz, der die Untersuchung einer weit größeren Anzahl von Patienten ermöglicht, um die vielen sonst vielleicht erst zu spät erkannten Netzhauterkrankungen besser und frühzeitig zu entdecken. Denn nicht alle, für die dies wirklich wichtig wäre, gehen derzeit zum Augenarzt.
Das liegt auch daran, dass man teilweise lange auf Termine warten muss oder gar keinen Augenarzt in der Nähe hat. Bei Optikern ist die Versorgung schon besser. Und tatsächlich kann man Menschen vor dem Erblinden bewahren, wenn man die Krankheit rechtzeitig erkennt. Und sei es bei einem automatischen Screening. In anderen Ländern, vor allem in Dänemark und Großbritannien, hat sich ein solches System in den letzten Jahren bewährt. Aber Ludger Wollring sieht nicht nur Positives.
Es gibt berufspolitische Probleme, inwieweit beim Augenoptiker so eine Diagnose gestellt werden kann und darf. Insofern stellt sich die Frage, was ist, wenn beim Augenoptiker gesagt wird, es ist alles in Ordnung? Und es stellt sich später heraus, es war doch nicht alles in Ordnung.
Tatsächlich haben die Algorithmen bei manchen Krankheiten eine Falsch-Negativ-Rate von 13,5%. Das heißt, bei knapp 14% der Kunden mit Auffälligkeiten erkennt das System diese nicht. Werden diese Menschen in falscher Sicherheit gewogen? Optovision sagt nein, man weise schließlich darauf hin, dass das Screening keine Diagnose ersetze. Offen ist aber, wie ernst die Kunden einen solchen Hinweis nehmen. Die Frage bei dem System ist also, was schwerer wiegt. Der echte Nutzen für viele, die dank des automatischen Screenings überhaupt erst die Krankheit bemerken, oder der potenzielle Schaden für den Einzelnen, der ein falsches Ergebnis bekommt.
Über künstliche Intelligenz beim Optiker berichtete Piotr Heller. Und damit wird es Zeit für unseren täglichen Blick in die Forschung, die Wissenschaftsmeldungen heute mit Lennart Pyritz.
Die Hälfte aller Ebola-Ausbrüche bleibt unentdeckt. Diese Zahl hat ein Forschungsteam der Universität Cambridge rekonstruiert. Demnach sind die übersehenen Fälle kleine Ausbrüche oder Virusübertragungen, die oft weniger als 5 Menschen betreffen, lokal behandelt und nicht vom öffentlichen Gesundheitssystem erfasst werden. Die Studie zeige, dass die Früherkennung und schnelle Reaktion auf Krankheiten wie Ebola verbessert werden müsse, um Risiken für die öffentliche Gesundheit einzudämmen. Die Studie erscheint im Fachblatt PLOS Neglected Tropical Diseases. Die Wissenschaftler hatten 3 Datensätze zum Ebola-Ausbruch in Westafrika zwischen 2013 und 2016 analysiert. Auf Grundlage der Übertragungseigenschaften des Ebola-Virus simulierten sie Ausbruchszahlen und verglichen sie mit den tatsächlich vermerkten. Das Fazit: Mindestens 50% der Fälle wurden nicht erfasst, was mehr als 100 Patienten betreffen könnte.
Und wir bleiben beim Thema Ebola. Aufgrund der Situation in Zentralafrika berät die WHO heute über die Ausrufung einer internationalen Notlage.
Hintergrund ist, dass die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo auf das Nachbarland Uganda übergegriffen hat. Im Westen Ugandas wurden bis Donnerstag 3 Ebola-Fälle registriert, 2 Menschen starben. Sollte die Weltgesundheitsorganisation eine Notlage von internationaler Tragweite ausrufen, brächte das Empfehlungen für schärfere Maßnahmen mit sich. Dazu können mehr Grenzkontrollen, das Einrichten von Behandlungszentren oder das vorsorgliche Impfen weiterer Hilfskräfte zählen. Die Entscheidung der WHO wird für heute Abend ab 18.30 Uhr erwartet.
Die NASA widmet den unerkannten Heldinnen eine Straße.
Das Schild mit der Aufschrift Hidden Figures Way wurde am Mittwoch an einer Straße vor dem Hauptquartier in Washington enthüllt. Es soll an die drei afroamerikanischen Mathematikerinnen Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson erinnern. Sie hatten in den 1940er bis 1960er Jahren an den NASA-Plänen zur Eroberung des Weltraums mitgewirkt, wurden aber vor der Öffentlichkeit verborgen. Die drei Wissenschaftlerinnen waren maßgeblich an den Forschungen zur Vorbereitung von Raumflügen beteiligt, mit denen die USA schließlich die bemannte Mondlandung bewerkstelligten. Damals herrschte in den USA noch Rassentrennung, zum Beispiel mit getrennten Schulen, Toiletten und Restaurants für hell- und dunkelhäutige Menschen.
Eine Mutation hat Mandeln süß und genießbar gemacht.
Die wilden Vorfahren heutiger, domestizierter Mandelbäume hatten bittere Samen, die das Pflanzengift Amygdalin ansammelten. Die Kultivierung der Pflanzen begann vermutlich im Nahen Osten vor mehreren tausend Jahren, indem Pflanzen mit süßen Samen selektiert wurden. Jetzt hat ein Forschungsteam das komplette Erbgut der Pflanze untersucht und ermittelt, was die Mandeln genießbar macht. Demnach verhindert eine Punktmutation in der DNA eines bestimmten Proteins bei den domestizierten Mandeln die Produktion des Giftstoffes Amygdalin. Die Studie ist im Fachblatt Science erschienen.
Ein Patient ist nach einer Stuhltransplantation gestorben.
Über den Fall berichtet die Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der USA, kurz FDA. Offenbar wurden zwei immungeschwächte Patienten durch eine Stuhltransplantation im Rahmen einer klinischen Studie mit multiresistenten Erregern infiziert. Einer von ihnen starb später. Die FDA warnt daher mit dem Verfahren befasste Mediziner vor dem Risiko ernsthafter Infektionen und fordert die Anwendung einer Reihe von Testverfahren, um die Unbedenklichkeit von Stuhlproben zu gewährleisten. Stuhltransplantationen sind von der FDA nicht für den allgemeinen Einsatz genehmigt. Die Behörde bewertet aber die Chancen und Risiken des Therapieansatzes im Rahmen klinischer Studien.
Schwebfliegen erfüllen eine Schlüsselrolle als Bestäuber und Schädlingsbekämpfer.
Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Current Biology. Die Wissenschaftler hatten die Wanderbewegungen zweier Schwebfliegenarten mithilfe von Radardaten über 10 Jahre untersucht. Dabei zeigte sich, dass bis zu 4 Milliarden der Tiere pro Jahr in Großbritannien ein- und auswandern. Im Gegensatz zu den Beständen vieler anderer Insektenarten blieb die Schwebfliegenpopulation im Untersuchungszeitraum stabil. Das Fazit der Autoren: Schwebfliegen bestäuben zuverlässig Milliarden von Pflanzen. Zudem würden ihre Larven Billionen von Blattläusen vertilgen, von denen viele als Pflanzenschädlinge gelten. Schwebfliegen gelten als die zweitwichtigsten Bestäuber nach Bienen. In dieser Funktion sind sie besonders wichtig für Wildblumen und Kreuzblütler.
Sternzeit, 14. Juni, der vergessene indische Astronom. Vor 575 Jahren kam nahe Tirur an der Westküste Indiens Nilakanta Somayaji zur Welt. Er wurde einer der führenden Astronomen und Mathematiker der berühmten Schule von Kerala. Sein Hauptwerk Tantra Samgraha, veröffentlicht 1501, markiert den Übergang zur modernen Astronomie auf dem Subkontinent. In 432 Sanskrit-Versen formuliert Nilakanta das damalige Weltbild. Er legt den Verlauf von Sonnen- und Mondfinsternissen dar, beschreibt mit von ihm verbesserten mathematischen Methoden den Lauf der Gestirne am Himmel und erklärt, wie sich Auf- und Untergangszeiten von Sonne, Mond und Sternen bestimmen lassen. Nilakanta entwickelte eine präzise Theorie der Bewegung von Merkur und Venus. Dabei korrigierte er Fehler des klassischen indischen Astronomen Aryabhata, der gut 1000 Jahre zuvor gelebt hat. Zudem formuliert Nilakanta eine neue Theorie über den Aufbau des Planetensystems. Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn kreisen auf exzentrischen Bahnen um die Sonne, die ihrerseits um die im Zentrum stehende Erde läuft. Damit hat er das Weltbild formuliert, das knapp 100 Jahre später der Däne Tycho Brahe in Europa bekannt gemacht hat. Nach historischen Berichten ist Nilakanta Somayaji, der große Astronom aus Kerala, 1544 im Alter von 100 Jahren gestorben. Sein Name und sein Hauptwerk Tantra Samgraha sind selbst Fachleuten kaum ein Begriff. Die Astronomen haben ihn völlig vergessen. Es gibt weder einen Asteroiden noch einen Mondkrater namens Nilakanta.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann: Grundsteuer und Mietendeckel, Wohnprobleme als Dauerthema.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Ich habe gedacht, du gehst gar nicht arbeiten, du wirst bezahlt dafür, mich auszuspionieren. Ne?
Wahn ist das häufigste Symptom einer Psychose.
Einzige, was man machen kann, ist Tabletten geben.
Seit einigen Jahren aber gibt es auch Psychotherapien gegen Psychosen.
Aber ich bin auch Schleichwege gegangen, um große Menschenmengen zu umgehen. Gerne im Dunkeln, gerne wenn es geregnet hat.
Wenn ich da von Anfang an sagen würde, seit wann glauben Sie, dass Sie verfolgt werden? Dann habe ich schon was falsch gemacht. Die bessere Frage wäre, wann haben Sie das erste Mal bemerkt, dass Sie verfolgt werden?
Wahn und Wirklichkeit. Mit Psychotherapie gegen Psychosen. Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16:30 Uhr.